Ich möchte heute mit euch weitergehen in der kleinen Reihe Vorbilder und heute ein vorbildliches Gebet mit euch betrachten. Ein vorbildliches Dankgebet. Das habe ich gedacht, das geht vielleicht nicht auf den Flyer, also schreiben wir ein Dankgebet, aber es geht letzten Endes um ein vorbildliches Dankgebet. Und wie das so ist, als Kinder Gottes sind unsere Vorbilder in der Heiligen Schrift. Und so auch jetzt. Wir hatten vor vielen Jahren mal eine Freizeit, da ging es um Daniel und da hinten hängt das noch. Gottes Kinder wissen mehr. Und so ist es auch bis heute, dass ich glaube, dass Kinder Gottes mehr wissen. Ich möchte heute über Daniels Gebet sprechen, nachdem der König oder nachdem Gott ihm aus großer Not geholfen hat und er seinen Gott bezeugen konnte, Daniel 2. Und ich möchte nicht auf das Bild eingehen, auch wenn vielleicht einige sich wünschen würden, dass ich das Bild, den Traum, den Nebukadnezar hatte, auslege. Nur eins möchte ich von vornherein sagen. Der Fels, der dieses Standbild in diesem Raum zerstört, ist der Herr Jesus. Und wir sehen, dass dieser Traum des Nebukadnezar weit, weit in die Zukunft hineinschaut. Und die Nachricht, die Botschaft, die zentrale Aussage dieses Traums und auch die Auslegung des Daniel lautet: Gottes Reich mit Jesus als König wird niemals vergehen. Niemals. Und wenn ich all die Reiche betrachte, die in diesem Bild vorkommen, dann ist es völlig klar, ob ich nun Tierbilder nehme oder andere Bilder dafür nehme, dass es hier um Reiche geht, die von Satan getrieben werden. Und das wird weggetan werden. So viel zu dem Bild im Vorfeld, damit ich es nicht vergesse. Ich habe nichts vorbereitet, dachte aber, vielleicht sage ich doch was zu dem Traum, um deutlich zu machen, zentrale Botschaft, dieser Traum von Nebukadnezar ist tatsächlich das Ende der Welt. Am Ende wird Gott Recht behalten. Umso erstaunlicher ist es, dass dieser König, der darüber vielleicht gar nicht nachgedacht hat, vielleicht auch doch, das von Gott geschenkt bekommt. Es wundert mich immer wieder, dass der Nebukadnezar keine negative Position in der Bibel hat. Er ist ein Gewaltherrscher, er bringt Leute um, er versucht, die Boten Gottes umzubringen und er beugt sich immer wieder. Letzten Endes hat Nebukadnezar und die Wunder, die er erlebt hat mit dem Gott Israels, dafür geführt, dass das Volk Israel, die Juden, 70 Jahre lang bewahrt wurden in Babel. Gott sorgt für sein Volk. Das ist die zweite Nachricht. Erste Nachricht, Gott kommt zu seinem Ziel. Und sein Reich wird ein ewiges Reich sein. Und wir sehen die Anfänge jetzt, aber noch nicht das Ende. Und die zweite Botschaft ist, Gott sorgt für sein Volk, auch wenn es äußerlich gar nicht so aussieht. Und was dritte Aussage? Gott sorgt für sein Volk durch einige wenige. Wir sind manchmal frustriert, wenn wir so wenig erscheinen. Aber Gott nutzt genau vier Männer, um sich zu bezeugen in dem Riesenreich, in einem das größte Weltreich der damaligen Zeit, um sich bezeugen zu lassen. Vier Stück. Und von denen hören wir, und einer besonders herausragende ist Daniel. Und zwar von jungen Jahren an, der war noch keine 14, da war die Entscheidung schon gefallen, ich möchte meinem Gott gehorchen. Und wenn es mein Tod ist. Jetzt möchte ich die zweite Begebenheit von Daniel betrachten, nachdem wir bei den Speisegeboten waren, im ersten Kapitel, jetzt im zweiten, ein Dankgebet und dieser Traum. König Nebukadnezar hatte also einen Traum, einen bösen Traum und wollte von seinen Weisen wissen, was er geträumt hat und wie das auszulegen war. Finde ich schon pfiffig. Also offensichtlich hat er seinen Zauberern und Weisen und Sterndeutern entweder nicht getraut, weil er gedacht hat, wenn ich denen meinen Traum erzähle, dann erzählen die mir irgendwas. Das ist die eine Variante. Und das, obwohl die hoch bezahlt waren und große Stellung hatten. Oder aber, er hat geträumt, war sehr in Unruhe und hat den Traum vergessen. Wusste nicht mehr, was er geträumt hat, aber er wusste, der hat eine Bedeutung. Beide Auslegungen sind möglich. Sucht euch eine aus, die euch gefällt, denn das Ergebnis ist immer gleich. Nebukadnezar ruft also nach seinen Weisen. Daniel 2,11. Denn die Sache, die der König verlangt, so sagen dann die Weisen, ist zu schwer und es gibt keinen anderen, der sie vor dem König kundtun könnte, also den Traum und die Auslegung, als nur die Götter, deren Wohnung aber nicht bei den Sterblichen ist. Der erste Satz. Und da hackt Gott durch Daniel dann ein. Wir betrachten es dann. Darüber wurde der König zornig und ergrimmte sehr und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen nach dem Motto, wenn ihr mir nicht helfen könnt, für was brauche ich euch dann? Und es ging ein Befehl, die Weisen sollen getötet werden. Und man suchte auch Daniel und seine Gefährten, um sie zu töten. Da machte Daniel dem Arioch, dem obersten Leibwächter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten, einen klugen und verständigen Einwand. Schon damals muss Daniel außerordentlich klug gewesen sein. Ein ganz besonderer Geist war in ihm. Indem er Arioch, den Bevollmächtigten des Königs, antwortete und sagte, warum der strenge Befehl vom König? Da teilte Arioch dem Daniel die Sache mit. Also, was war passiert? Der König hat die Bosse der Weisen, also die hohen Priester und die hohen Schriftgelehrten und die hohen was auch immer, die besten Zauberkünste und die besten Sterndeuter waren, geholt. Und Daniel war ja mit seinen drei Gefährten noch so irgendwas wie ein Lehrling. So ein Waisenlehrling. Sie wurden unterrichtet in aller Weisheit der Babylonier, der Perser. Und da kam dann halt der Daniel erstmal nicht drin vor. Nur weil die Oberen versagt haben, sollten aber dann auch die anderen, die unten drunter waren, ich sag mal die zweite Reihe, sterben. Und da macht Daniel diesen Einwand, um was geht's denn überhaupt? Und es fällt auf, mit welcher ruhigen Besonnenheit im Angesicht des Todes der Daniel reagiert. Ich wünschte mir manchmal, dass wir auch so ruhig und besonnen reagieren würden, wenn es für uns an irgendeiner Stelle unseres Lebens eng wird, wo unsere Komfortzone ins Wanken gerät. Ich rede mal von der Komfortzone, weil kaum einer mit dem Leben bedroht ist und des Glaubens will. Aber wir sind ja schon ganz nervös, wenn sich in unserem Leben etwas Entscheidendes ändern soll und wir haben keine Kontrolle darüber. Da reagieren wir ja schon hektisch und da reagieren wir oft auch nicht weise. Und hier der Daniel, ganz besonnen. Warum ist es so? Nachdem der Daniel den ersten Kampf um die Speisegebote gekämpft hatte, konnte seine Seele in Gott ruhen. Warum? Weil er schon früher Gott als treu und Hüter seiner Seele, seines Leibes erlebt hat. Glauben und Leben führt zum Erleben. Wenn ich glaube, aber nicht lebe, erlebe ich nichts. Wenn ich aber glaube und den Glauben lebe, dann erlebe ich und das macht mich ruhig und fest in Gott. Ich könnte es auch anders formulieren. Durch Erfahrung klug werden. Aber Glaubenserfahrung mache ich nur, wenn ich dem Herrn glaube, ihm vertraue und im Vertrauen dann auch lebe und gehe. Deswegen ist so wichtig, dass wir den Glauben nicht nur theoretisch sehen, nicht vom Verständnis, Verstand her, sondern dass wir es genauso auch leben. damit wir es erleben, damit, wenn die nächste Krise kommt, wir wissen, an unserem Gott geht nichts vorbei, was für uns nicht bestimmt ist. Und was ist uns bestimmt? Der Herr Jesus verspricht uns, ihr werdet alle Zeit bei mir sein. Und er bringt uns da auch hin. Ihr werdet, egal welche Schwierigkeiten dazwischen noch sind, ihr werdet alle Zeit bei mir sein. Der Herr Jesus verspricht uns kein Lebensweg frei von Not und frei von Schwierigkeiten. Das hat er nie gesagt. Aber er sagt, ich bringe euch ans Ziel. Das hat er versprochen und was er verspricht, das hält er. Das ist für mich so immer wieder in den vielen Nöten des Alltags so ganz entscheidend gewesen zu sein. Wisst ihr wann? Besonders, wenn ich versagt habe. Mensch, mich hätte schon wieder mal selbst schlachten können. Wenn ich hätte im Boden versinken können. Weil ich versagt habe. Und dann das Wissen, ich bringe dich zum Ziel. Nicht wegen dir, sondern trotz dir. Weil ich es versprochen habe. Das ist mein Selbstbewusstsein. Nicht, dass ich gut bin oder dass ich besser von mir denke, sondern ich weiß, ich habe einen Herrn, der sich meiner angenommen hat und der mich zum Ziel bringt. Also Daniel hat hier aus dem Erleben mit den Speisedingen geboten, die er eingehalten hat, gewusst, mir kann nichts passieren, ich bin in Gottes Hand und er bringt mich zu Ziel. Ja, und dann fragt er also diesen Obersten der Leibwache und der gibt ihm auch ganz bereitwillig Antwort. Und dann passiert etwas, was ich faszinierend finde, es wird nicht näher erklärt. Daraufhin geht nämlich der Daniel zum König selbst und er bittet einen Aufschub in der Vollstreckung des Todesurteils, indem er erklärt, er wolle dem König die Deutung seines Traums sagen. Der hat ihn Hintern in der Hose gehabt, wie man so schön sagt. Punkt 1 wundert mich, dass er freien Zugang zum König hat. Offensichtlich hatte er den, warum auch immer, wird nicht erklärt. Und dann stellt er sich hin und sagt, ich werde dir den Traum sagen und auch erklären. Wie aber konnte Daniel so zuversichtlich dem König ein solches Versprechen geben? Das konnte er nur, weil er seinen Gott kannte. Hatten seine ehemaligen Lehre und Vorgesetzten vor dem König doch eingestanden, kein Wahrsager könnte leisten, was er forderte, sondern nur die Götter, die bei den Sterblichen wohnen, daher für sie nicht erreichbar sein. Daniel hat einen anderen Gott. Du übrigens auch. Wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du einen anderen Gott. Der Herr Jesus ist dir nah. Er ist in dir durch seinen Geist. Näher geht's gar nicht. Wo liegt also da das Problem? Wie oft habe ich in meinem Leben schon, auch beruflich, um Weisheit gebeten und Erkenntnis seines Willens. Und dann hatte ich einen Gedanken oder eine Anregung oder was auch immer. Manchmal habe ich sogar geträumt und dann wusste ich die Lösung. Gott ist derselbe damals bei Daniel und heute. Wir haben keinen Gott, der ferne ist. Wir haben keinen Gott, der ferne ist. Gott ist nicht weit weg im Himmel und kümmert sich nicht um seine Geschöpfe. Das ist nicht wahr. Wir leben nicht im Kismet, sondern wir leben in der Gnade. Daniel hatte also einen anderen Gott. Dieser Gott hatte sich immer wieder in seinem Volk offenbart. Wo hat denn das gewusst, der Daniel? Na, er hat die Bibel gelesen. Das war der Gott, der unter seinem Volk gezeltet und mit ihm durch die Wüste gezogen war, der seine Macht an den Völkern erwiesen hatte und der gegenüber seinen noch so sturen, ungehorsam abtrünnigen Volk nie geschwiegen hatte, sondern gerade dann, wenn der Verfall am tiefsten schien, am eindringlichsten und tröstendsten geredet. Denken wir an Jesaja, denken wir an Jeremia, denken wir an all die, die vor dem Daniel da waren und das Volk Israel gewarnt haben. Und denken wir daran, als Israel dann das Nordreich verschwand, weggeführt. Immer wieder die Warnung, immer wieder die Warnung, es kommt, wenn ihr nicht umdreht, es kommt, wenn ihr nicht umdreht. Haben wir letztes Jahr eine Freizeit drüber, gell? Und dann kam's. So zuverlässig, dass Daniel zu der Gewissheit kam, unser Gott schweigt nicht. Und das war für Daniel die Gelegenheit, in einfacher und wirksamer Weise diesem gewaltigen und doch so bitter enttäuschten Nebukadnezar den allein wahren, lebendigen Gott Israels zu bezeugen, der die Seinen auch im Angesicht des Todes und der Gefahr mit großer Zuversicht erfüllt. Die Babylonier, die waren sehr tolerant, wie wir heute auch. Die haben für alles irgendeinen Gott gehabt. Jeder hat seinen eigenen Hausgott gehabt und dann gab es ein paar größere Götter, aber insgesamt hatten die kein Problem damit, dass die Juden auch einen Gott hatten. Und da war jetzt die Frage, wer ist der größte Gott unter den Göttern? Wer ist der Gott aller Götter? Und die Gelegenheit sah Daniel, dem Nebukadnezar zu bezeugen, welcher Gott wahr ist. Was hat er denn mit dieser Zeit, die er da vom König bekommen hat, gemacht? Er hat sie genutzt, um seine Mitbrüder, seine drei, die mit ihm schon in Kapitel 1 gestanden haben und gesagt haben, wir wollen uns an unserem Gott nicht versündigen, die hat er eingeladen zu sich und hat mit ihnen, dem Gott des Himmels, wegen diesem Geheimnis um Erbarmen gebeten. Wir sehen hier ein echtes, gutes Vorbild, Beispiel dafür, dass lebendiger Glaube nicht träge ist und die Hände müßig in den Schoß legt und wartet, dass sich die Dinge von selbst erledigen. Gott will gebeten sein. Wie oft lesen wir in der Bibel, und sie flehten oder sie schrien zu Gott. Und was war die Antwort? Und er erhörte sie. Ich weiß nicht, heute kommt mir das manchmal so richtig phlegmatisch vor, ja, dass unser Glaube so als Versicherung gesehen wird. Naja, wir haben uns ja mal entschieden für Jesus, das ist wie die Versicherungspolice, und dann macht er das schon irgendwie. Ich melde die Versicherung und das war's dann. So ist unser Gott nicht. Er möchte gebeten sein. Wenn wir wirklich ein Anliegen haben, dann können wir hier etwas von Daniel lernen. Er ruft die, von denen er weiß, dass sie eine lebendige Beziehung zu Gott haben, die drei Brüder. Ich habe vorhin gesagt, aus dem Volk Israel waren es insgesamt vier, die vor Gott standen für ihr Volk. Von denen wir wissen, zu der Zeit. Und die sitzen dann da und beten. Sie haben gewusst, wie abhängig sie vor Gott sind. So zuversichtlich Daniel dem König versprochen hat, ihm die Deutung seines Traums zu sagen, so wenig erwartete er das von sich selbst, auch wenn er ein kluger Mensch war. Er erwartete alles von seinem Gott und nichts von sich selbst. Auch da können wir etwas lernen. Wie viel erwartest du eigentlich von dir? Ich habe es ja vorhin angedeutet, wenn ich wieder mal versagt habe und total frustriert über mich bin, dann hat der Herr mich oft schon getröstet. Warum bin ich denn so frustriert? Weil ich so viel von mir erwarte. Der Paulus sagt es fein, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Wir sind nicht gern Versager. Aber Geschwister, ich würde euch anlügen, wenn ich nicht sagen würde, wir sind alle Versager in geistlichen Dingen. Alle miteinander, da gibt es keine Ausnahmen. Wir brauchen alle die Gnade und wir brauchen alle die Barmherzigkeit. Die Frage ist nur, was fange ich mit der Erkenntnis an? Suhle ich mich da wie die Sau im Dreck und sage, oh, ich kann nichts und ich bin nichts? Oder aber ich gehe zu meinem Gott und bitte, dass er etwas verändert. Daniel und seine Brüder, Glaubensbrüder, beten. Und das ist ein Geheimnis, dass der Herr bei denen ist, die ihn fürchten. Will sagen, denen schenkt er Weisheit und Gnade. Furcht ist etwas anderes wie Angst. Wir brauchen und sollen vor Gott keine Angst haben. Wir sind erlöste Kinder Gottes, aber wir sollen nicht respektlos mit ihm umgehen. Ach Gottchen! Oder, ach na ja, ich wundere mich manchmal in so manchen Versammlungen in Deutschland, die dann, oh Jesus, Jesus, oh, und dann wird es so mit der Seele gemacht, na, darum geht es gar nicht. Jesus ist mein Herr und mein Heiland, er ist mein Gott und nicht mein Kumpel. Es ist doch ein Unterschied, ob mich jemand Bruder nennt oder ob ich mich einem andiene. Hi, Brüderchen! Wo bleibt da der Respekt? Wo bleibt die Achtung? Furcht ist Ehrfurcht. Wir haben einen mächtigen Gott, mit dem nicht zu spielen ist. Und so erleben sie dann, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Sie teilten die Schmach ihres Volkes als Weggeführten und es war ja nun nicht unbedingt was Tolles, weil sie gut aussahen und weil sie halbwegs hell in der Birne waren, ausgesucht zu werden, um dem König zu dienen, damit er seinen Spaß hat, dass ihm alle Völker und Nationen dienen und die Besten daraus. Und wenn sie dann noch nett anzusehende Knaben waren, dann noch mehr. Mehr will ich gar nicht sagen zu dem Thema. Das war ja nur keine Ehre und nicht unbedingt. Und einfach war es auch nicht. In so einer Schlangengrube. Aber Daniel vertraute Gott. Es ist die kostliche Frucht des Gottesvertrauens, dass wir in Kapitel 1 gelesen haben, dass bei diesen noch so jungen Gottesstreitern entstanden ist. Manchmal höre ich früher noch mehr, heute nicht so, heute haben wir eher so einen Jugendwahn, aber früher habe ich gesagt, komm erst mal in unser Alter, wenn das mal so ein 50-Jähriger gesagt hat, so einem wie mir mit 18, 20 voller Begeisterung, komm erst mal in mein Alter, du wirst auch schon ruhiger, Dankeschön fürs Mitspielen. Der hatte dann sein Haus, sein Boot, seine Altersversorgung und war eingeschlafen auf seinem Stuhl. Und er erzählt mir dann, du wirst auch noch ruhiger bei Gott. Dem Herrn nachfolgen und Weisheit vom Herrn bekommen und weiß und wissen, was der Herr will, ist keine Frage des Alters, sondern eine Frage der Beziehung und des Gehorsams. Geht nicht in die Falle, ihr jungen Leute, und meint, ich habe noch 30 Jahre Zeit zu lernen, bis ich so weit bin wie der Alte da vorne. Punkt 1, wer weiß, ob ich weiter bin. Punkt 2, wer weiß, wie viel Zeit ihr noch habt. Eins weiß ich aber nochmal, Weisheit und Verständnis des Willen Gottes kommt von Beziehung. Mit Gott. Die Frage ist, will ich es oder will ich es nicht? Es spielt keine Rolle, wie lange du gläubig bist. Die Frage ist, was machst du mit der Zeit? Von dem Verhalten dieser vier kann so mancher Gläubige, der eine lange Glaubenserfahrung hinter sich hat, noch viel lernen. Und ganz wie es Daniel erwartet und erfleht, er hat ja eine feste Gewissheit gehabt, sonst hätte das dem Nebukadnezar nicht gesagt, so geschah es dann auch. Er träumt denselben Traum, den der König träumt, in der Nacht. Da merken wir, dass die vermutlich nicht die ganze Nacht durchgebetet haben, denn irgendwann musste der Daniel auch mal schlafen. Und was war Daniels nächster Schritt? Der steht morgens auf. Sein Herz jubelt voll unbeschreiblicher Freude. Und dann greift er zum Telefon und ruft seine Freunde an und erzählt, ich hab den Traum. Und dann rennt er zum Arioch und sagt, ich hab's ab zum König. Nee, so nicht. Wir sind manchmal so. Leider ich auch. Der Daniel nicht. Was macht der Daniel? Daniels erste Aktivität ist, seinem Gott Dank und Preis und Anbetung darzubringen. Wir wissen, dass der Daniel in seinem ganzen Leben immer auf die Knie gegangen ist, am offenen Fenster Richtung Jerusalem gebetet hat, vielleicht auch in der Situation. Alles andere kann warten, dies eine nicht. Und das ist Ziel jeder göttlichen Offenbarung, die uns geschenkt wird. Es ist nicht in der ersten Linie die Bereicherung unseres Wissens, vielmehr die Vermehrung der Einsicht und des Verstandes in die Dinge Gottes, sondern es geht auch in meinem Inneren immer um die Ehrfurcht und die Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit. Wenn Gott große Dinge in deinem Leben tut, dann will er eins als allererstes dich in die Anbetung bringen, in die Bewunderung bringen. Bewunderst du deinen Gott? Bewunderst du deinen Gott? Schon mal den Gedanken gehabt? Ich bewundere meinen Gott. Nur wenn ich meinen Gott bewundere, brauche ich mich auch nicht zu schämen, dass ich zu dem Gott gehöre, oder? Und wenn ich die Gelegenheit habe, von diesem Gott zu reden, dann fangen die Augen an zu strahlen, dann fangen die Hände an, sich zu bewegen. Eins der schönsten Zeugnisse auf der Arbeit war mal einer, mit dem ich dann über Glauben geredet habe, der kannte mich dann auch schon viele Jahre, und dann sagt er: Weißt du, wie du dich veränderst, wenn wir über Glauben reden? Er wusste, ich bin schwer krank, wusste, dass ich ganz viele Probleme auf der Arbeit hatte. Und er sagt, da geht eine Kraft von dir aus, die ist ungeheuer. Die hat er empfunden als Heide. Es war einfach die Freude, von unserem Gott zu erzählen. Wenn das Herz voll ist, dem läuft der Mund über. Und ich habe ihm gesagt, du brauchst auch diesen Gott. Aber er hat lieber Qigong gemacht. Also, der Mensch wählt. Und jetzt komme ich zu diesem Gebet. Daniel 2, 20 bis 23 ist ein kurzes Gebet. Man kann sehr lange darüber reden. Ich bemühe mich, das nicht zu tun. Daniel fing an und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis, den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Er beginnt: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Haben wir denn schon jemals so angefangen zu beten? Meistens ist ja so: Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir hilfst, und das brauche ich und jenes und jetzt solch und das macht mir Sorgen. So. Anbetung ist genau das, was wir hier bei Daniel lesen. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, hochgehalten, bewundert. Der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit oder Äon zu Äon, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt. In diesen Einleitungsworten liegt der Grundgedanke dieses Gebetes, des Lobes und der Anbetung Gottes. Und das ist die Haltung, die der Daniel hat. Es geht in seinem Leben immer um die Ehre Gottes. Geht es das in unserem Leben auch? Um die Ehre deines und meines Gottes. Nicht um meine Ehre, sondern um seine. Meine größte Not ist, wenn ich wieder mal festgestellt habe, dass ich meinem Gott Unehre gemacht habe. Das hat mich auf der Arbeit enorm unter Druck gebracht. Auch das ist falsch. Wir müssen uns nicht unter Druck setzen lassen, dass wir versagen. Aber Gedanken sollten wir uns schon machen. Gebe ich meinem Gott die Ehre mit meinem Leben und wo die Gelegenheit ist, auch mit meinem Reden. An 7 Punkten möchte ich jetzt näher auf dieses Gebet eingehen, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Weisheit, das ist die erste Eigenschaft Gottes. Sie umschließt nicht nur seine Allwissenheit, das heißt sein absolutes Wissen von allem, was überhaupt war und ist und sein kann oder sein wird. Er ist derjenige, der die Ziele, die er sich gesetzt hat, festlegt aufgrund seiner Weisheit. Und er weiß, dass er diese Ziele auch erreichen wird. Und wenn er sagt, Martin, dich will ich, dann bedeutet diese Stelle hier, er weiß, was ich für ein Drecksack bin. Er weiß, wie oft ich versage. Er weiß um meine Stärken und Schwächen. Und er übernimmt die Garantie, ich bringe dich zum Ziel. Weisheit ist etwas anzufangen, dann anzufangen, wenn ich weiß, dass ich es auch ausführen kann und ausführen werde. Sonst fange ich damit nicht an. Und wenn Gott mit dir und mir angefangen hat zu gehen, dann weiß er ganz genau, er bringt dich durch alle Widrigkeiten zum Ziel. Das ist das Kleine, das ganz Kleine. Aber wir sehen das ja auch, seine Weisheit, wenn wir den Bauplan des Kosmos anschauen. Wie das alles zusammenläuft. Unsere Wissenschaft staunt und versucht, hinter das Geheimnis der Entstehung des Kosmos und dann des Lebens zu kommen. Und bis heute rätseln sie darum. Und alles hält Gott in der Waage. Alles ist fein gemessen. Ich gucke gern Naturfilme und das wissen so einige. Warum gucke ich das denn? Da gibt's so schöne Tiere, die sehen so lustig aus. Und mit so viel Fantasie gemacht. Und sie haben so eine wunderschöne Aufgabe, wo die Wissenschaft staunt darüber. Und du nimmst die Maus weg und es kann kein Wald entstehen. Haben wir einen Film gesehen über den Mount St. Helens, der da in die Luft geflogen ist. Dieser große Vulkan. Das erste, was da waren, waren Mühlmäuse. Die haben sich durch die Asche durchgewühlt und damit kam Sauerstoff im Boden und dann konnten da Samen reinfallen. Heute steht da wieder ein Wald. Weisheit Gottes. Und der Mensch weiß nichts. Im Psalm 19 wird es so ausgedrückt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkünden seine Hände Werk. Die Schöpfung bezeugt und zeugt die Genialität unseres Gottes. Wie viele Sterne gibt es? Gott kennt ihre Zahl. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. So viele Nuller haben wir gar nicht. Und Gott kennt jeden Einzelnen. Weisheit und Macht. Gepaart mit dieser vollkommenen Weisheit ist unbegrenzte Macht. Nur ein Gott, der Weisheit und Macht ohne Maß und Schranken hat, kann Voraussagen machen, die sich über Äonen, also Zeitalter, erstrecken, die Himmel und Erde erfassen mit allem, was darin ist, mit Berücksichtigung aller Möglichkeiten des Verhaltens seiner Geschöpfe, die gegen ihn rebellieren und es anders machen wollen. Sie werden ihn nicht aufhalten. Es ist fast süß, was Menschen versuchen, die Ankunft des Messias zu verhindern. Da liest in der Bibel, er kommt nach Hamagedon und geht von da nach Jerusalem und dann tun die Moslems auf diesem Weg dorthin einen Friedhof anlegen, weil ein Jude über keine Gräber läuft. Ein netter Versuch. So ist der Mensch. Und Gott lacht. Er ändert Fristen, oder Zeiten und Fristen. Gott schuf mit einem Wort die Unterscheidung von Tag und Nacht, Sonne, Mond und Sterne zur Bestimmung der Zeit, nicht für sich, sondern für uns. Er ist der Schöpfer der Äonen. Ich lese den Hebräerbrief. Und in dem Traum vom Nebukadnezar kommt vor, dass ein Reich, ein ewiges Reich kommen wird, das kein Mensch in die Hand bekommt. kein irdischer König. Kennst du den Fels, der da rollt? Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Denn er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Was bedeutet menschliche Größe gegenüber seiner Majestät? Was bedeutet Kriegsheere und gewaltige Waffen, wenn der Herr, der starke Gott, dem Treiben eines Herrschers sein Ziel gesteckt hat? Wir lesen in der Schrift, alle Regierung, alle Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Und wen er einsetzt, den setzt er auch ab. Alles nur eine Zeit lang. Auch wenn sie meinen, dass sie Gott nicht nötig haben. Selbst das Königreich Davids macht davon keine Ausnahme. Gott hat eine wunderbare Verheißung dem David gegeben. Und doch sagt er den gottlosen Fürsten Israels in Jesaja 21, 31, 32, so spricht der Herr, weg mit dem Kopfbund oder Turban und fort mit der Krone. Nichts bleibt, wie es ist. Das Niedrige soll erhöht und das Hohe erniedrigt werden. Zu Trümmern, Trümmern, Trümmern mache ich es. Auch das bleibt nicht, bis der kommt, dem das Recht gehört, dem gebe ich es. Und danach ist es genauso geschehen bis auf diesen Tag und es wird so bleiben, bis Gott seinen Sohn Jesus Christus das Königreich Davids wiedergeben wird, aufrichten und wiedergeben wird. Und da können sich alle auf den Kopf stellen. Und Gott kommt zum Ziel. Gott verspricht dem David, soll einer kommen, der hat das Königreich auf ewig. Er sagt aber nicht, dass in der ganzen Zeit durch die Jahrtausende hindurch das immer so sichtbar ist. Aber das Ziel ist klar. In diesen einfachen Worten liegt mehr wahrer Geschichtsunterricht, als Menschen in dicken Bändern zusammenschreiben könnten. Und diese Geschichtsschreibung hat den Vorteil, dass Gott es lange vorher schon gesagt hat. Wenn ich wirklich wissen will, ob Gott allwissend ist, brauche ich nur das Alte Testament und die ganzen Verheißungen lesen. Und das Neue Testament und die ganzen Verheißungen. Es gibt einige Dinge, die haben wir schon erlebt. Die sehen wir heute. Zum Beispiel, lange bevor Israel zerstreut würde unter alle Völker, hat es Gott angekündigt. Und dann hat Gott angekündigt, ich werde sie wieder sammeln. Und auch das erleben wir. 2000 Jahre nichts gesehen von diesem Volk. Und auf einmal sind sie wieder da. Kein Volk, kein anderes Volk dieser Welt kann auf so eine Geschichte runterschauen. Unser Gott verliert die Kontrolle nicht. Auch in deinem und meinem Leben. Das können wir daraus lernen. Auch in deinem und meinem Leben nicht. Gott kann sich seiner Verheißungen nicht gereuen. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name und im Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Kennst du den Namen? Kennst du ihn wirklich? Deswegen reden wir hier in der Gemeinde ständig von Jesus. Wir waren schon Brüder aus anderen Gemeinden, wir haben gesagt, ihr redet ewig von Jesus. Warum redet ihr so viel von Jesus? Genau deswegen, in keinem anderen Namen ist das Heil, der uns gegeben ist. Jesus Christus ist Gott. Und deswegen reden wir von Jesus. Und ich will nicht aufhören, von Jesus zu reden. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. In diesem kurzen Satz liegt die Prophezeiung, die Paulus später der Gemeinde Gottes erklären darf. Der Geist, der in euch wohnt, erforscht auch die Tiefen Gottes. Und was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, noch in irgendeines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben oder die ihn lieb haben. Hast du denn Herrn Jesus lieb? Dann wird er dir seine Geheimnisse zeigen. Es ist wirklich erstaunlich, mit welcher Klarheit der Geist Christi diesem jugendlichen Propheten Daniel schon viele, viele Jahrhunderte, bevor die Ausgießung des Geistes war, die Umrisse dieser großen, grundlegenden Wahrheiten zeigen konnten. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Nicht nur wohnt Gott in einem Licht, das Menschen unzugänglich ist, sondern das Licht ist bei ihm zu Hause. Er selbst ist seine Urquelle, aus der alles Licht überhaupt stammt. Johannes schreibt und bezeugt, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und wenn es ein neues Jerusalem mal geben wird, wird es keine Sonne mehr geben, weil Gott selbst in diesem Jerusalem wohnt und das Licht sein wird. Gott ist das Licht. Aber vorher steht ein wichtiger Satz, den wir oft leider überlesen oder nicht wahrnehmen. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und das kann nicht weniger bedeuten als dies. Er beherrscht die Finsternis vollkommen. Sie ist unter allen Umständen ihm dienstbar. Sie erhält und enthält und verbirgt nichts, was ihm entgehen könnte, dessen Existenz sich vor ihm verstecken könnte, dessen Wirksamkeit für ihn unberechenbar oder gar unkontrollierbar wäre. Deswegen ist es nicht wahr, dass Satan gewinnt, weil er mogelt. Satan kann Gott nicht überraschen und Satan muss machen, was Gott will. Am deutlichsten wird mir das bei Hiob. Er darf uns angreifen, er darf uns verklagen, er ist der Verkläger der Brüder von Anfang an. Er darf uns quälen, ja, da war alles. Aber es muss uns zum Schluss zum Besten dienen. Es muss. In Psalm 139, Vers 12, wunderbare Propheten, diese Psalmisten, auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. In Epheser 5 bezeugt der Apostel Paulus, alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Wenn Jesus das Licht dieser Welt ist, und wir singen das ja, Licht dieser Welt, dann wird das Finstere offenbar. Wo bleibt da noch Raum für ein unzerstörbares, unauflösliches Reich der Finsternis? Schon Daniel hat gesehen, diese okkulten Weltreiche werden zerschmettert und aus diesem Fels wird ein Berg, der immer mehr wächst und es wird kein anderes Reich mehr sein. Wie das im Einzelnen gehen wird, lesen wir dann in der Offenbarung, aber Daniel hat es schon gewusst. Dich, Gott, meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Ich weiß nicht, ob sich Daniel die volle Tragweite, die volle Bedeutung dieser Sache des Königs klar im Klaren war, in welchen weiten Bahnen sich dieses Bild bewegt, Bahnen, deren Ende und Ablauf heute noch nicht erreicht oder berechenbar ist. Wohl haben wir einiges schon gesehen und erlebt, die Meder und Perser waren da, die Griechen waren da, die Römer waren da. Wohl aber hat der Geist der Danksagung und der Anbetung Daniel richtig geleitet, der ihm solche Worte ins Herz und in die Feder gegeben hat. Nicht umsonst versuchen viele, viele sogenannte Wissenschaftler, das Buch des Daniels als fromme Täuschung abzutun und ihm den Wert der wirklichen Prophetie abzusprechen. Lasst euch nicht irre machen. Kein Buch in der Schrift ist überflüssig. Jedes Wort ist wichtig, weil sich Gott dort offenbart. Es gilt das Wort, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Römer 1, Vers 22. Aber auch das Gebet des Herrn Jesus für seine Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich lese nochmal den 1. Korinther 2, 9 und 10. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herzen gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, ist ein Zitat aus Jesaja 61, Vers 1. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Amen.